Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Subikai, mit mir, Bangs, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Was für eine Woche.
Viel passiert.
Ja, ein Hoch und Runter, nicht nur beim Wetter.
Ich habe das Gefühl, die ist noch nicht vorbei, die Woche. Also okay, wir haben noch zwei Tage, die Zuhörer haben noch eine ganze Hälfte übrig.
Naja, wir reden übrigens von der letzten Woche, ne?
Ja.
Ja, auf Sonntag freue ich mich auch. Juhu, wieder ein Jahr älter. Hip, hip, hurra.
Ach ja, ja, die Zeit rennt uns davon, nicht wahr?
Mhm. Ja, dafür wirst du weiser und hübscher.
Von wem redest du gerade? Also von mir glaube ich jetzt nicht, weil das, nee, das, nein.
Ja gut, dann fühle ich halt nicht angesprochen.
Tut mir leid, aber das mit dem Hübsch hat mein Körper vor Jahren schon aufgegeben. Ich weiß auch nicht warum.
Ach, du weißt doch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
Ja, okay, gut, das ist ein Argument. Na gut, kommen wir nach Japan, ist ja mal wieder einiges passiert und wir haben heute eine sehr lange Monatsvorschau für euch, deswegen legen wir mal los und wir fangen gleich mit einem Thema an, das mir eigentlich Genugtuung bringt, denn Japans Kartellbehörde hat ein Verfahren gegen Google gestartet und ist auch der festen Überzeugung, dass Google sie für dumm verkauft hat. Es geht darum, dass 2010 die japanische Kartellbehörde eine Kooperation zwischen Google und Japan genehmigt hat. Es geht halt darum, dass Yahoo Japan, ich sag mal, die haben sich ja so ein bisschen technisch vertan, um das mal vorsichtig auszudrücken, hat halt die Suchwerbetechnologie von Google einbauen wollen und das musste halt genehmigt werden und die Kartellbehörde hat gesagt, okay, solange der Vertrag Google freie Hand lässt, ist das gar kein Problem. 4 Jahre später hat Google allerdings die Vertragsbedingungen geändert und Yahoo verboten, diese Technologie für mobile Webseiten zu benutzen.
Boah.
Ja, das ist natürlich ziemlich hart und da Yahoo ja komplett bei der Werbung vollständig von der Technologie von Google abhängig geworden ist, hatten sie gar keine andere Wahl, das zu machen. Und dementsprechend ist seit 2015 mit den mobilen Seiten auch Schicht. Das Problem ist, eigentlich hätte die japanische Kartellbehörde darüber informiert werden müssen. Sie hat auch immer mal wieder nachgefragt, aber hat eben keine Informationen darüber bekommen. Ja, und hat halt erst 2022 eine Untersuchung eingeleitet und jetzt halt festgestellt, das geht gar nicht und hat jetzt eben ein Verfahren gestartet.
Schön, dass sie noch eine Untersuchung einleiten müssten. Also ich meine, ich glaube, jeder, der so ein kleines bisschen Ahnung davon hat, merkt, dass das nicht ganz koscher ist.
Ja, klar. Die müssen es halt richtig wasserdicht in der Hand haben, ne, bevor sie irgendwas tun.
Ja.
Aber trotzdem, es ist sehr, sehr dreist, besonders im Mobilmarkt. Der Mobilmarkt ist so riesig und so wichtig für Japan. Es gibt so gut wie kaum ein Land, wo die Anzahl an Leute, die auf ihren Smartphones spielen, so hoch ist pro Kopf, ne?
Richtig.
Als in Japan.
Wahnsinn. Und der japanische Markt, speziell für diese Art von Werbung, wird auf 1,07 Billionen Yen, also 6,5 Milliarden Euro circa geschätzt. Der Markt wird natürlich von Google dominiert, das ist jetzt nichts Neues. Und der Rest ist dann irgendwo so bei Yahoo und noch so bei ein paar kleineren Anbietern. Und das ist halt so eine typische Google-Masche. Wir haben Konkurrenz und die halten wir uns mal hübsch klein. So.
Ja.
Das ist nicht nur in Japan leider.
Nee, aber die sind zu dreist gewesen. Da gibt es überall Gegenwind gegen Google im Moment. Ne? Mhm. Also, was heißt überall? Zum Beispiel nicht unbedingt in Amerika, so massenweise. Aber die EU, die mag das gar nicht. Und Japan, die fängt jetzt auch langsam an, Sturm zu laufen.
Zu Recht ja auch. Ich meine, das ist schon eine ziemlich hinterhältige Masche, ne?
Richtig, also die laufen auch auf anderer Seite Sturm. Japan hat gerade heute, also jetzt am Freitag, Maßnahmen beschlossen, um dieses App-Monopol auf den Handys zu brechen von Apple und Google. Also die Luft wird dünner. Man merkt das halt auch anhand dessen, was Google gerade macht. Also viele Leute berichten ja, dass die Suchergebnisse immer schlechter werden, weil einfach zu viel Werbung drin ist und so weiter. Und Google reagiert halt sehr seltsam, in Anführungsstrichen, weil sie verschlechtern ihre Suche zum Beispiel, um halt eben mehr Gewinn machen zu können, weil sie halt wissen, okay, da schwimmen uns jetzt langsam die Fälle weg. Und da muss ich jetzt meine Lanze für uns kleine Verlage brechen, denn es ist leider wirklich so, dass wir kleinen Verlage darunter ganz extrem gerade leiden. Also sprich, es ist eigentlich egal, was wir schreiben. Die großen Verlage sind grundsätzlich immer über uns, auch wenn sie nicht direkt drüber schreiben, aber ist ja egal. Und ich kann jeden eigentlich nur raten, ganz ehrlich, nutzt eine andere Suchmaschine. Mittlerweile steigen auch immer mehr Menschen um, was auch definitiv richtig ist. Und ich muss sagen, ich empfehle mittlerweile DuckDuckGo, weil da gibt es weniger Werbung, bessere Datensicherheit und die Ergebnisse sind um Längen besser.
Ja, bei manchen Sachen bist du schon gezwungen, umzusteigen, weil Google seine Bildersuche so ausgeschlachtet hat. Da ist von der alten Variante nicht mehr allzu viel übrig. Wenn du jetzt irgendwie nach Bildern suchen willst oder rückwärts suchen möchtest, musst du andere Dienste benutzen.
Oh ja, richtig. Das ist mir letztens auch erst aufgefallen. Das ist ein absoluter Albtraum mittlerweile. Was sehr traurig ist, weil eigentlich, wenn man bedenkt, Google war mal praktisch Marktführer in jeder Hinsicht.
Ja.
Und die haben sich das selbst so zerschossen. Das ist eigentlich traurig, ja.
Ja, das Schlimme ist halt vor allen Dingen auch, dass einfach immer mehr kleine Webseiten dadurch verschwinden. Sowohl kleine Shops wie auch kleine Webseiten. Und das ist schade, weil diese, also das heißt immer, es geht um die Qualität. Es geht allerdings nicht um die Qualität. Es rangieren zum Beispiel sehr stark KI-Inhalte mittlerweile sehr weit oben. Da können wir nicht von Qualität sprechen, tut mir leid, aber das ist geklauter Inhalt. Und Google versucht es halt an allen Fronten. Und es ist gut, dass jetzt auch Japan dagegen vorgeht. Ich hoffe halt, dass auch Europa noch ein bisschen mehr aufwacht und irgendwann mal merkt, dass es nicht gut ist, dass dieser Konzern ein de facto Monopol hat. Weil man merkt es halt in allen Bereichen. Es ist fürchterlich.
Naja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Es ist jedenfalls interessant, dass man da jetzt ordentlich auf die Finger hauen möchte.
Richtig.
Aber das ist irgendwie auch ein Trend, ne? Es ist ein Trend, dass man den größeren Sozialmedienbetreibern mehr auf die Finger schubt und sie mehr in die Verantwortung zieht, weil das halt sehr lange so vor sich hingeplätschert hat und viele Probleme auch mit sich gebracht hat, ne?
Das auf alle Fälle. Es ist auch tatsächlich so, ich glaube, man hat sich zu viel Zeit gelassen. Also es ist zum Beispiel so, dass jetzt auch Meta in Japan verklagt worden ist. Also Meta ist ja der Mutterkonzern von Facebook und Instagram und Tweets, oder wie sich das nennt. Und ich glaube, das kennen wir alle. Wir alle haben schon mal Werbung gesehen. Hier in Deutschland sehr weit verbreitet ist zum Beispiel, da sieht man dann Lanz oder wem auch immer auf so einem Bildchen, wie er gerade verhaftet wird. Und dann, ja, weil er halt über eine Anlagemethode gesprochen hat. Und darauf fallen auch wirklich viele Leute rein. Und das ist auch übrigens auch in Japan tatsächlich der Fall. Und vier Personen haben jetzt gesagt, okay, es reicht. Wir haben dadurch Geld verloren. Facebook reagiert nicht. Also sprich, man kann mit denen einfach nicht reden. Die Werbung ist immer noch da. Und wir wollen jetzt Schadensersatz. Und das ist tatsächlich der allererste Fall in Japan, der sich speziell wegen betrügerischer Werbung gegen einen Plattformbetreiber richtet, weil der Plattformbetreiber einfach seine Fürsorgepflicht nicht nachgekommen ist und die Werbung einfach durchwinkt.
Ach, ich finde, das ist generell, ich meine, wenn man so an die Anfangszeiten des Internets zurückdenkt, das war damals ein riesiges Problem. Also Werbung, die mehr Viren verurteilt hat als alles andere. Und dann hat sich das alles gebessert und jetzt sind wir im Prinzip wieder an derselben Stelle. Bloß, dass man es halt hübscher verkauft und dass die Leute, die dafür zuständig wären, sagen, ist nicht unser Problem.
Ja, es wird vor allem noch durch die KI immer schlimmer. Denn mittlerweile kann KI ja auch wunderbar Videos erstellen von irgendwelchen Personen. Nun musst du ihnen ja nur ein Bildchen geben und dann schwupps. Also ich bin letztens, oder gestern war das, glaube ich, über eine singende Mona Lisa gestolpert. Das fand ich auch ziemlich lustig. Das Problem ist, die Regulierung ist nicht da. Und sagen wir mal ehrlich, wenn du solche Technik zur Verfügung hast, dann nutzt du sie. Und halt auch die Leute, die damit eben, oder die betrügen wollen, nutzen sie natürlich erst recht. Es gab ja mittlerweile schon Deepfake-Telefonanrufe, weil einfach die Stimme von der KI nachgeahmt worden ist, eines CEOs. Und solche Sprenzen, das ist halt wahnsinnig gefährlich. Und es ist eigentlich richtig, dass da jetzt mal auch gegen vorgegangen wird, denn man kann KI nicht einfach frei in der Wildbahn lassen. Das funktioniert nicht.
Ja, es ist wirklich der Wahnsinn. Die haben sich zu sehr auf automatisierte Systeme verlassen. Das merkt man ja immer wieder. Weil es ist aber auch ein Problem, weil sie können es gar nicht bewältigen. So eine Plattform wie YouTube ist unmöglich, ohne Hilfe automatisierter Systeme zu verwalten. Ne?
Natürlich, klar.
Aber wenn es dann halt so Zeugs kommt, wie das auf Instagram Werbung für Falschgeld gemacht wird. Das habe ich letztens gesehen. Ich stecke es euch hier mal bei uns rein, bei Mumble. Und das auf Klagen nicht entfernt wurde, weil keinerlei Probleme damit von der automatisierten Prüfung gefunden wurden, dann hast du auch ihr. Das kann nicht sein. Ne? Und das ist einer von den Dingern, wo halt hier Meta wirklich, wirklich sich verantworten muss. Ne?
Ja, bei Instagram findest du auch haufenweise Werbung für Drogen kaufen und so weiter. Und Meta unternimmt dagegen nichts.
Ja.
Es ist einfach zu unreguliert. Und hier muss man ganz klar sagen, muss die Politik eingreifen, und zwar in jedem Land, weil das ist einfach wahnsinnig gefährlich, was hier passiert. Problem ist ja auch, wir kämpfen ja auch mit einer sehr schlechten Medienkompetenz bei den Menschen, oder bei vielen Menschen, nicht bei jedem wohlgemerkt, aber das Problem ist halt einfach, selbst aus Neugierde ein Klick reicht schon, dann hat man sich halt sonst was eingefangen, also gut ist es definitiv nicht. Und daher ist die Klage, finde ich, schon mal ein richtiger Weg, und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht, weil auch Unternehmer versuchen sich mittlerweile zu wehren. Das war ja letzte Woche, da haben zwei Unternehmer sich mit der LDP getroffen und mal gesagt, Leute, es kann doch nicht sein, dass wir hier unsere Gesichter für Werbeanzeigen im Prinzip unfreiwillig hergeben, und wir reden mit den Konzernen und da kommt überhaupt nichts. Das wird einfach weitergemacht, und das kann es wirklich nicht sein, denn man steht sich da so ein bisschen als großer Social-Media-Unternehmen außer Verantwortung.
Ja, okay. Der Unterschied zwischen dieser Situation und dem, was FTC mit Google jetzt von der Anklage macht, ist, dass das bei der FTC ist ja eine Regierungsbehörde, ne? Das kommt ja von der japanischen Regierung hier, und das hier kommt erstmal von Privatpersonen, von Unternehmern, ne, diese Klage hier.
Nee, die Klage jetzt sind sogar nur Privatpersonen.
Nur Privatpersonen, okay. Also da hat die Regierung noch nicht eingegriffen bei Meta.
Richtig.
Aber ja, ich meine, wenn die FTC schon bei Google eingreift, dann ist nicht unmöglich, dass sie hier nicht auch eingreift irgendwann.
Ja, aber es muss halt richtig eingegriffen werden, immer nur zu reden. Es ist so, bei der KI redet Japan ja auch, wir wollen so einen internationalen Rahmen für Gespräche schaffen und so weiter. Ja, das ist schön und gut, aber das ist zu langsam, weil die Technik schreitet sehr schnell voran. Es ist nun mal momentan so, in Anführungsstrichen, da heißt es Scheiß. Das wird nicht gut enden, wenn das so weitergeht. Das ist keine gute Idee.
Naja, aber das ist meistens immer so. Wir sind halt jetzt gerade in einer sehr schwierigen Situation und man arbeitet halt immer noch zu langsam.
Ja.
Und da kann man leider als Außenstehender bis auf Drängeln und Schimpfen leider nichts machen, weil das sind meistens halt Prozesse, die sind halt automatisch langsam. Und wir wissen, Japans Politik kann sehr langsam sein.
Oh ja.
Ich meine, die einzige Art und Weise, wie du dich schützen kannst, ist wirklich Werbeblocker zu benutzen. Ja. Weil ist ja wirklich gefährlich, ne? Es ist ja wie Spam mit betrügerischen Absichten. Ne?
Oder einfach auch mehr aufklären drüber. Ich meine, wir hatten, wie gesagt, schon die letzten Folgen öfter mal das Thema, dass halt es einfach nicht mehr dieses Wissen vorhanden ist. Also wie gesagt, ich und ich denke, Matze kommt auch noch aus, und eigentlich wir alle, wir kommen noch aus einer Generation, wir wissen halt, klick nicht auf irgendwelche Pop-Up-Banner. Und Werbung im Internet ist grundsätzlich böse, ist eigentlich egal, von wem sie kommen. Das wissen wir noch, aber wenn du heute so einen Jugendlichen fragst oder so einen Opa auf der anderen Seite natürlich, es sind natürlich verschiedene Generationen betroffen, die haben überhaupt kein Verständnis oder keinen Sinn dafür, was da für Gefahren lauern.
Ja, leider.
Ich muss meiner Mutter sehr oft erklären, was alles Betrugsversuche sind. die fühlt sich dann wirklich komisch, wenn sie eine richtig legitime Telefonnummer auf ihrem Telefon sieht und denkt, oh Gott, wer hat mich da angerufen? Kann das was Wichtiges sein? Rufe ich mal zurück, da recherchiere ich mal. Ne?
Mhm.
Ja. Und wir denken uns so, wir gehen garantiert nicht an irgendwelche Handynummern dran, die wir nicht kennen oder von denen wir nicht wissen, dass wir einen Anruf erwarten, weil das haben wir so eingeprügelt gekriegt. Ja,
und denkt dran, überlegt dreimal, ob ihr wirklich ein Kind habt, wenn ihr über WhatsApp angeschrieben werdet.
Wie viele Kinder habe ich denn nicht? Ich gucke mal in meinem Buch nach.
Also ich bin mittlerweile bei 9 Kindern übrigens.
Okay,
und die werden immer ziemlich unfreundlich, wenn ich mit denen ein bisschen rumspiele. Verstehe ich gar nicht.
Hast du auf eine Fußballmannschaft gezielt?
Ja, ich befürchte. Naja, passiert. Ja, ich meine, ach ja. Aber Werbung ist halt immer so eine Sache, deswegen, ja, bei Werbung sollte man aufpassen, mit Ausnahme der Werbung, die wir machen, denn jetzt kommt nämlich Werbung, und zwar für unseren Lieblings-Japan-Shop, und das ist also zumindest mein Lieblings-Japan-Shop, nämlich japanische Lebensart. Wenn ihr gute japanische Produkte, und zwar wirklich japanische Produkte wollt, sei es jetzt von so richtig guter Sojasauce bis hin zu Nudeln, Mochi, was weiß ich was, dann ist genau dieser Shop für euch nämlich die richtige Anlaufstelle, denn da findet ihr tatsächlich sehr naja, hochwertige japanische Produkte, auch sehr viel Raritäten, die man hier in Deutschland gar nicht bekommt, wie zum Beispiel echter Wasserwasabi. Ich wüsste jetzt nicht, ob man den woanders bekommt. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Schaut mal vorbei. Ich persönlich gebe ganz offen zu, ich bestelle da sehr häufig.
Ja, es gibt ja auch keine wirkliche Alternative, egal was für ein Laden es ist, auch wenn es ein guter Feinkostladen ist, du bekommst meistens halt Sachen, die nachgemacht sind oder beziehungsweise aus einem anderen Land, aus China. Das heißt nicht, dass die schlecht sind, aber es ist halt kein japanischer Reiswein oder kein japanischer Reisessig oder sonstiges, was du zum Kochen brauchen könntest, ne?
Richtig. Hinzu kommt, dass die Preise sehr fair sind. Muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich das so mal ein bisschen vergleiche, dann ist Nagumi schon relativ günstig. Deswegen, wir verlinken euch alles wieder in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten japanische-lebensart.de können wir euch wirklich wärmstens empfehlen, gerade als Japan-Fan.
Jo, es wird mal wieder Zeit für Süßigkeiten aus Japan. Wisst ihr
Ja,
das?
das wäre echt eine Idee. Gut, wir machen weiter. Wir haben nämlich noch eine Sache mit, die vor Gericht gegangen ist. Und zwar wurde Japans professionelles, also selbsternanntes Profi-Sugar Babe, zu 9 Jahren Haft verurteilt und einer saftigen Geldstrafe. Denn die Gute hat 3 Männer über eine Dating-App ziemlich ausgenommen. Da, wir reden hier so von 155 Millionen Yen, also knapp 1 Million Euro.
Boah.
Und hat dann auch noch eine Broschüre erstellt, wie nehme ich Männer im Internet aus? Und hat das Ding auch noch verkauft.
Ich meine, ist es ein sehr interessanter Fall, weil, wenn man es genau betrachtet, hat die Frau eigentlich nichts Illegales getan. Moralisch verwerflich in jeder Hinsicht, aber
Ja.
es ist ein sehr, sehr umstrittenes Urteil. Auch in Japan wird sehr heftig diskutiert, war dieser Fall, weil wir haben auch gleichzeitig natürlich gerade die Situation mit den ganzen Hostclubs, ne? Also um da mal drauf zu gucken. Und da gibt gerade sehr heiße Diskussionen, wie schuldig die junge Frau eigentlich ist oder ob man da hier nicht eher so ein Exempel statuieren möchte.
Ja, was ich komisch finde, ist, es ist eine sehr hohe Haftstrafe, nicht wahr?
Ja.
9 Jahre.
Deswegen, ja.
Aber eine vergleichsweise geringe Geldstrafe für die Menge an Geld, die sie eigentlich sich erschwindelt hat, das wurde ja nicht abgenommen, oder?
Naja, also die Geldstrafe, muss man dazu sagen, die kommt ja auch eher daher, weil sie halt die Steuern nicht bezahlt hat.
Okay.
Ah, okay. Also das ist auch okay, gut.
Ne, also das ist die Geldstrafe. Die Haftstrafe ist halt wirklich wegen dem Betrug. Man muss dazu sagen, es ist schon illegal, wenn man jemanden halt da fröhlich ankommt, eine Story erzählt und also ich habe hier halt Schulden etc. bla, du musst mir helfen, meine große Liebe und so weiter. Das ist tatsächlich schon strafbar.
Ja, so wie Heiratsschwindel und so,
Ja,
ne?
genau, ganz genau. Und da kommt ja noch hinzu, es ist ja immer noch die Sache, dass sie halt Beihilfe zu weiteren Straftaten begangen hat, indem sie halt dieses Broschürchen verkauft hat.
Okay, das ist, im Endeffekt könnte man sie fast als eine japanische weibliche Andrew Tate bezeichnen. Aber, ne, aber nur weil sie das Buch verkauft hat, würde ich da nicht unbedingt von Beihilfe sprechen. Das hört sich nach sehr weit gestreckt an.
Ja, deswegen, das ist halt so die Diskussion, ne? Wie sehr kann man sie jetzt für die ganzen Sachen, ja, also klar, sie hat Leute ausgenommen unter falschem Vorwand, aber halt das mit dem Buch, das ist auch so eine Frage, ne? Ist das jetzt
Also was mit
einfach
dem.
nur, wie gesagt, etwas sehr merkwürdig, da mit Geld zu verdienen? Oder ja, kann man ihr sagen, sie ist daran schuld, dass andere Leute da auch Opfer geworden sind?
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, da müsste man eigentlich jeden Autor, der zum Beispiel einen Mordsthriller schreibt oder so, verurteilen, weil das könnte man auch als Anleitung sehen.
Ja.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das mit dem Buch finde ich persönlich auch falsch. Da lehnt sich der Richter extrem weit aus dem Fenster. Weil, nee, sorry, aber es ist ja auch nicht so, dass das das einzige Buch auf dem Markt ist. Ne? Es gibt ja auch haufenweise andere Bücher, eben zum Beispiel von den Herren der Schöpfung. Du hast ja gerade Mr. Tate angesprochen.
Yes.
Aber auch in Japan gibt es ja auch noch so. Ne? Und ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das Ausnehmen, ja, wobei ich 9 Jahre auch ganz schön böse hart finde. Aber bei dem Buch bin ich auch ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin.
Nicht einfach das Thema, wirklich nicht einfach. Aber dann hast du halt jemanden, der sich wirklich selber als Profi-Sugar Babe bezeichnet. stolz darauf ist, dass sie Leute betrügt um viel,
ich glaube,
viel
das
Geld.
Ich glaube, das spielt auch ein bisschen mit eine Rolle mit, bei dem Urteil, weil sie halt selbst sagt, ja, wenn sie sich ausnehmen lassen, haben sie Pech gehabt, ne?
Wobei man mal sagen muss, dass Sugar Babe jetzt nicht unbedingt irgendwas Kriminelles impliziert. Das ist nein, auch nur
unbedingt
eine Bezeichnung. Also.
Ja, natürlich. Aber man
finde ich so lustig, dass sie immer als professionelles Sugar Babe bezeichnet wird und nicht als professionelle Betrügerin, weil Profi Sugar Babe ist nichts Illegales. Das kann
wie gesagt, selbst deswegen habe ich geschrieben, selbst ernannt. Ne?
Ja. Naja, aber sie wird ja auch in den japanischen Medien so bezeichnet, ne, teilweise.
Ja, stimmt auch wieder. Aber gut, ich meine, naja, manche Männer sind halt auch anfällig für Betrügereien, ne?
Da sieht man halt, dass das auf beiden Seiten passieren kann. Ne? Wir haben einerseits, wie gesagt, die Hostclubs, aber da können halt auch Maid-Cafés sind auch teilweise ganz übel. Also die können ja auch ordentlich dir das Geld aus der Hosentasche ziehen. Und ja, es ist halt natürlich die Frage, wie geht man damit jetzt in der Zukunft um? Weil sie ist halt wirklich nicht die Einzige. Ne?
Also man muss ganz ehrlich sagen, das Ganze kommt ja auch so ein bisschen aus der Einsamkeit heraus. Viele Japaner sind ja tatsächlich einsam, weil sie halt eben keine Partner oder Partnerin finden und halt unter der Arbeit ersticken und eigentlich sonst ganz nichts anderes machen. Das ist tatsächlich ein sehr weit verbreitetes Problem. Und gerade auch ältere Menschen leiden ganz extrem unter Einsamkeit. Und man wird dann automatisch anfällig. Dann hat man jemanden, der schmiert ein bisschen Honig ums Maul und man fühlt sich dann halt gebauchpinselt und da vergisst man jegliche Vorsicht. Man muss tatsächlich vorsichtiger sein, aber das kann man nur für sich selbst machen. Das kannst du keinen irgendwie antrainieren oder so, weil sofern dieses Bauchpinseln losgeht und man sich geschmeichelt fühlt, man kriegt Beachtung und so weiter, da liegt das dann in der eigenen Verantwortung, dass man sein Gehirn laufen lässt.
Ja, ich stimme auf jeden Fall zu. Wobei ich mich gerade so erinnere, hatten wir nicht erst Anfang des Jahres die Meldung, dass so Romanzenbetrug einfach auf dem Rekordhoch mal in Japan ist? Also, das ist eigentlich ein Ding, das sollte eigentlich niemanden überraschen, weil das halt wirklich ein großes Problem in Japan ist.
Tja.
Also, ja, da sollte man halt auch wieder. Aufklärung ist meistens die beste Medizin in dem Fall, weil, ja.
Ja,
es ist halt schwierig, vor Gericht zu argumentieren, wenn man sagt, ja, die hat kein Geld und man gibt denen halt Tausende von Euro und die Person kann halt wirklich vielleicht nachweisen, dass sie gar nicht so viel Geld hatte, dann wird es halt auch vor Gericht schwierig, ne?
Ja, man urteilt auch immer sehr schnell drüber, so, mir würde das nicht passieren. habe ich ein paar Mal gelesen, auch als Kommentar auf den Artikel und das ist so, ja, das würde ich nicht so laut sagen, das kann wirklich jedem passieren.
Ich habe auch erst letztens einen sehr interessanten Bericht aus den USA gelesen, wo das im Prinzip ein ähnliches Konzept ist. Das nennt sich, glaube ich, Piggy Butchering bei denen sogar. Das hat da einen eigenen Namen. Und da ist es noch nicht mal auf Romanzen ausgelegt. Da fangen die halt einfach an, Freundschaften zu gründen. Ne? Sie sind ja nette Freunde. Und dann kommt dann irgendwann so Kryptogeld und andere Betrugsmaschen rein. Und die Leute haben von sich selbst auch gesagt, wir haben nie dran gedacht, dass uns sowas passiert, weil wir sind ja clever, wir sind ja gebildet. Also es waren auch sehr gebildete Leute dabei, weiß ich nicht, Ärzte zum Beispiel oder Richter oder Polizisten. Und sowas kann schneller passieren, als man denkt. Man sollte da nicht so hochnäsig sein.
Also insgesamt, weil wir jetzt zwei Themen in der Richtung ja durchhaben, liebe Leute, ein allgemeiner Ratschlag, seid einfach verdammt vorsichtig und nein, trefft euch erst mit der großen Liebe und schickt keine Unsummen durch die Gegend.
Ja, das wäre besser.
Lieb gemeinter Ratschlag. So, und zum Thema Einsamkeit, oder sagen wir so, das trifft mit in dieses Problem mit rein, denn der Rat der Bevölkerungsstrategie hat letzte Woche eine Studie veröffentlicht und die sieht ziemlich düster aus, denn laut dieser Studie könnten 40% der Gemeinden in Japan bis 2050 verschwinden. Grund dafür ist, dass vor allem der Anteil der jungen Frauen zwischen 20 und 39 Jahren schrumpfen wird, wodurch natürlich die Geburtenrate zurückgeht und doof.
Ja, das ist sehr deutlich merkbar in den kleineren und ländlichen Gemeinden.
Ja, von denen ja eh schon die Hälfte eigentlich als entvölkert gilt, ne?
Ja. Ja, ist klar. Ich meine, auch wenn das Frauenbild sich wirklich sehr, sehr langsam in Japan wandelt, es gibt trotzdem immer mehr Frauen, die darüber nachdenken, ob sie nicht lieber irgendwie Karriere machen, ne? Und dann bleiben sie wahrscheinlich nicht im Dorf in der Pampa, sondern suchen sich in der Stadt eine Arbeit.
Also ne? Fakt ist ja, die Bevölkerungskonzentration in Japan liegt definitiv auf den großen Städten, allen voran natürlich Tokio, weil da ist halt eben auch die Industrie und so weiter, sprich da findet man halt schneller auch Jobs, auch wenn es schweineteuer ist, dort zu leben. Ich meine, Tokio ist ja wirklich teuer geworden, was das Wohnen und so weiter angeht. Und das andere Problem ist halt auch so, die Bevölkerung in Japan schrumpft. Das war ja jetzt das 13. Jahr in Folge 2023, dass die Bevölkerung zurückgegangen ist. Sprich, die Geburtenrate liegt ja sowieso schon gen Boden. Das ist ja, sorry, lächerlich, was da jetzt, oder wie viele Kinder da noch geboren werden. Das waren 750.000, bisschen unter 750, glaube ich. Und das ist halt absolut minimal. Ja, dann kommen natürlich noch gesellschaftliche Probleme hinzu, weil nicht nur, dass man halt eben die Gemeinden verlässt, sondern viele sagen halt auch, ich will eigentlich gar nicht, weil ich kann das gar nicht bezahlen oder ich will keinen Partner haben, weil dann werde ich halt in so eine Rolle gedrängt und so weiter und so fort. Und naja, das ist halt das Ergebnis.
Ja, was mich heftig wundert daran ist, dass es vor 10 Jahren schon mal eine Studie dazu gab, die ähnliche Ergebnisse rausgebracht hat. Sie hat zwar andere Gewichtungen genommen und sie hat einige Sachen, die die heutige Studie beachtet, ignoriert. Aber trotzdem, das Problem war schon sehr gut sichtbar vor 10 Jahren, aber da hatten die überhaupt kein Gefühl der Krise. Ne?
Ja, das merkt man tatsächlich an der japanischen Politik. Es ist nämlich so, sie hat jetzt erst reagiert, wo das Kind eigentlich schon sehr weit oder sehr tief in den Brunnen gefallen ist. Anstelle wirklich mal zu reagieren, wo man so, ja, ich sag jetzt mal, schon eine ganze Weile eigentlich gesagt hat, hallo, wir haben hier ein Problem, könntet ihr vielleicht mal reagieren? So, und jetzt sind sie in einer Position, wo es immer schwieriger wird, die Geburtenrate wieder anzuheben. Also eigentlich gänzlich laut sehr vielen Experten eigentlich unmöglich. Und viel Zeit hat man jetzt auch nicht mehr, weil wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht, dann ist vorbei. Dann ist dieser Trend nicht mehr umkehrbar. Und naja, das dauert auch nicht mehr so lange.
Nee.
Also genau genommen sind es ungefähr noch 10 Jahre, laut Experten. Und es sieht nicht so aus, als wenn die Maßnahmen der Regierung fruchten würden. Auch die Maßnahmen, die jetzt geplant sind, da gehen sehr, sehr viele Experten, also eigentlich genau genommen alle, aber naja, wir sagen mal 99,9% davon aus, dass das überhaupt nicht fruchten wird und die Geburtenrate nicht erheblich anheben wird.
Ja, egal was du machst, die 100 Gemeinden ungefähr, die hier als stark gefährdet gelten, denen wird wahrscheinlich nicht mehr zu helfen sein. Ja.
Nö, da ist leider von auszugehen. So leid, wie es mir tut.
Es ist halt eine traurige Entwicklung, aber ja, man kann nicht viel machen da, ne?
Nee, definitiv nicht.
Und nein, es ist keine Lösung, als Ausländer da jetzt hinzureisen und sich irgendwie ein Häuschen zu kaufen, weil das löst das Gesamtproblem auch nicht.
Ich meine, ja, wenn du dir ein Häuschen dort kaufst, bist du in 10 Jahren wahrscheinlich der Einzige, der noch da rumhockt.
Aber du hast mein Häuschen.
Ja, hoffentlich hast du genug angebaut, dass du dich selbst versorgen kannst.
Ja, ne? Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. So, ein anderes eher kurioses Thema. Sorry, das ist einfach zu gut. Am 19. April ist ein Passant gemütlich eine Straße in der Präfektur Saitama lang geradelt und hat dann festgestellt, ups, ich komme hier nicht mehr weiter, ich stehe hier vor einem großen Schuttberg Industrieabfälle. Er guckte sich dann um und entdeckte einen weiteren großen Schuttberg, hat das dann der zuständigen Stadt gemeldet, die ziemlich schockiert darüber tatsächlich war, weil wo zum Teufel kommt der Schutt her? Was soll das? So entsorgt man natürlich auch keinen Müll in Japan. Und das Ganze hat für ganz schön Furore gesorgt.
Also hat es wirklich einfach ein Kipplaster auf der Straße abgeladen und fertig?
Tatsächlich geht die Stadtverwaltung davon aus, denn sie sagen halt, hey, wir haben hier überhaupt keine Baustelle, wo dieser Schutt hätte produziert werden können. Also gehen wir davon aus, weil das sind halt Anliegerstraßen an einer Schnellstraße, dass halt eben Kipplaster dahin gefahren sind und das einfach abgeladen haben.
Ach, als jemand, der in einer Gegend wohnt, wo es auch sehr viele Straßen in Nähe von Waldgebieten gibt, kenne ich das Phänomen tatsächlich auch, was wir hier alle schon an Schutt gefunden haben. Aber es ist sehr schockierend, dass sowas in Japan passiert in dem Umfang.
Auch die Faulheit, ja. Er hat's nicht in den Graben geschüttet oder irgendwo.
Noch nicht mal versteckt, meinst du, ne?
Ne, er hat es direkt mitten auf die Straße geschüttet, sodass er da nicht weiterfahren konnte.
Ja. Naja, es sind halt vor allen Dingen Straßen, die von Reisbauern genutzt werden. Das heißt, sie müssen jetzt auch sehr schnell wieder freigemacht werden. Man überlegt gerade so, wie können wir das jetzt am besten machen, weil die Reisernte steht ja bald bevor. Aber es ist halt vor allen Dingen auch so, hallo, was soll das? So entsorgt man hier keinen Müll. Wir sind anderes gewöhnt.
Ja,
Ja.
ne? Man denkt sich so, ja,
Entschuldige, wenn
hier in
ich ein bisschen
Deutschland
lache,
passiert's,
aber.
aber in Japan, da räumt man gefälligst den Müll ordentlich weg. Da ist alles sauber, ne?
Das ist es eben. Und deswegen hat das auch tatsächlich, also medial ist das ordentlich rumgegangen, weil das hat wirklich für Schockierung gesorgt. Dann sitzt man hier in Deutschland und denkt sich so,
Ja, so, das ist bei
Freitag.
uns ein ganz normaler Sonntagnachmittag. Ich sage ja, also bei uns in der Gegend ist das tatsächlich ein großes Problem, was wir hier schon alles gefunden haben, von ganzen Industriekücheneinrichtungen bis Dachstühle. Also es ist Wahnsinn, was bei uns schon alles weggemüllt wurde.
Ja, also
Aber
auch die
weißt du,
Stadtverwaltung sagt halt, wir sind mit solcher Art von Entsorgung, also das haben wir noch nie erlebt.
das ist zwar ein Ärgernis, aber es ist Gott sei Dank keinerlei Katastrophe. Es hätte
Nee.
so schnell schlimmer sein können. Es hätte giftiger Müll sein können. Er
Ja.
hätte es
Oh
direkt
ja, das
aufs
stimmt.
Feld, hätte das leeren können, ne? Vielleicht hat er es auch deswegen auf die Straße geleert, weil er es nicht direkt aufs Feld leeren wollte.
Oh, wie nett.
Naja,
Ja, also.
mal sehen, was da noch rauskommt. Ich habe so das Gefühl, dass vielleicht sogar ein bisschen mehr hinter ge der Geschichte steckt. Ne? Also, keine Ahnung, ich habe da so ein Bauchgefühl.
Denn noch sind die Müllberge nicht weggeräumt. Wer weiß, was da noch zu finden ist, ne?
Überraschungsmüll.
So, eine andere Sache. Japan hat ja auch mit dem Massentourismus zu kämpfen und das ja ordentlich und immer mehr Städte ergreifen ja Maßnahmen, siehe Kyoto zum Beispiel oder halt auch der Zugang zum Fuji ist ja beschränkt worden oder wird ab Sommer beschränkt und so weiter und so fort. Und dann gibt es dann noch die Stadt Fuchikawa-Guchiko in der Präfektur Yamanashi. Die hat nämlich ein Problem. Und zwar ist ein ganz bestimmter Fotospot in der Stadt extrem beliebt geworden durch Social Media, weil er gilt als besonders japanisch und man kann da super gut den Fuji fotografieren. Das hat leider nur dazu geführt, dass die Ecke komplett überrannt wird, inklusive einer anliegenden Zahnklinik, wo halt nicht nur die Parkplätze voll sind, sondern die Leute auch aufs Dach klettern, um ein besonders tolles Foto zu schießen. Und
Oh.
jetzt hat man gesagt, okay,
Ah.
Leute, ihr hört nicht auf die Warnung des Sicherheitspersonals, ihr ignoriert Straßenschilder, die Einwohner beschweren sich in Massen. Wir decken das Ganze jetzt ab.
Ja, das ist wieder so eine Situation wie bei vielen dieser Influencer-Vorfälle, wo irgendwie teilweise dann irgendwelche Orten richtig zerstört wurden, damit die
Ja.
Leute dort ein Foto machen können.
Ach ja, die magische Welt von Social Media.
Ja, es ist wirklich ein schöner Spot, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber der ist wirklich gnadenlos überlaufen. Also ich habe mir da jetzt teilweise mal Videos angesehen auch, wo ich mir echt so, die
Ja,
Leute haben sich da
das.
förmlich gestapelt.
Das ist halt immer so tragisch, ne? Wenn man da entdeckt, irgendjemand was Nettes, postet es auf Social Media, bums, kommen alle Leute an. Erst ist es ganz nett, dann machen sie alles kaputt und werden frech und dann, naja, muss man zumachen und am Ende hat dann niemand was davon. Ich meine, wir hatten dieselbe Geschichte mit diesem einem Blumenfeld in Japan schon, wo im
Oder
Prinzip.
den berühmten Baum, den sie nachher gefällt haben.
Ja, den Baum. Wir hatten auch die Story mit dem angeblichen Bahnhof im Wasser aus Chihiros Reise ins Zauberland, wo man dann auf Privatgelände gelatscht ist, obwohl man tausendmal gesagt hat, A, ist das nicht der Platz davon und B, Leute, hört auf, das ist hier kein Bahnhof, ne? Also, das ist immer dieselbe Leier. Und das ist eigentlich frustrierend, weil man könnte ja meinen, dass der Mensch irgendwann mal daraus lernt, aber das tut er nicht.
Wir reden hier von Influencern. Also ich meine, entschuldige, Lernen und Influencer. Ich will jetzt nicht jeden verunglimpfen, aber 99,% davon lernen? Nee.
Wenigstens muss man jetzt hier keinen Baum fällen, sondern ich
Nein.
werde wahrscheinlich ähnlich wie bei einem Baseballfeld so zwei Masten aufziehen und dann zwischendrin ein Netz, so dass man da keine schönen Fotos mehr schießen kann,
Ja, da
ne?
wird eine komplett schwarze Barriere Das ist zwar absolut schade, weil der Ausblick ist wirklich atemberaubend, muss man ganz ehrlich mal sagen. Aber naja, wenn man sich nicht an die Regeln hält und...
Ja, wer nicht hören kann, muss fühlen. Altes Sprichwort hat sich bisher immer bewahrheitet.
Ganz genau. Leider. Ja, es ist halt immer dasselbe. Es ist sehr, sehr schade, finde ich.
Es ist sehr deprimierend vor allem, weil das zeigt eigentlich, dass in der Zukunft man seine Lieblingsplätze gar nicht erst mit der Welt teilen sollte, weil immer die Gefahr besteht, dass das derartig eskaliert.
Ja. Aber gut, die Leute wollen halt unbedingt ein Instagram-Foto haben, ne? Ich meine, ich weiß zwar nicht, was das jetzt bringt, 10.000 Mal das gleiche Fotomotiv auf Instagram zu posten, nur weil das irgendjemand vorgemacht hat, aber naja, gut, okay. Warum nicht? Aber ich muss das allgemein nicht verstehen. Ich verstehe auch Instagram nicht, wenn ich ehrlich bin. So, kommen wir mal nach Nagoya. Der gute Bürgermeister der Stadt ist bekannt für seine kontroversen Aussagen, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Ah, schon wieder so ein Politiker. Ne?
Ja, mal wieder. Also er ist so, er hat zum Beispiel die Kritik an den Trostfrauen aus Südkorea ich sag mal so abgetan, als komm, das ist alles aufgeblähter Blödsinn und so weiter. Er ist auch bekannt dafür, dass er sich zum Beispiel weigert, dass die Burg in der Stadt behindertengerecht gemacht wird. Also es geht darum, dass da ein Fahrstuhl eingebaut wird. Da kämpfen die Menschen schon ewig in 3 Tage drum, will er nicht und so weiter und so fort. Naja, und jetzt ist er halt der Meinung, es ist ein höchst moralisches Verhalten, wenn man das Leben für sein Land lässt.
Ja, also... Okay, das ist ein bisschen arg wörtlich genommen aus dem Handbuch für Nationalstolz und ja, so ein kleines bisschen übertrieben geschwungene Reden. Ihr seid nicht im Krieg oder so, ne?
Ich glaube, es ist sehr unglücklich gewählt, was er eigentlich ausdrücken will.
Ja, das Schlimme ist, es ist so. Er hat halt eine Pressemitteilung oder eine Pressekonferenz gegeben und da hat er halt auch auf den Angriff der Burg im Zweiten Weltkrieg, da ist ja ein Bergfried von der US-Luftwaffe zerstört worden, dabei sind ja zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Und er verwies halt auch auf den Einmarsch Russland in die Ukraine oder der Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen und sprach halt eben darüber, dass die Menschen ihr eigenes Land schützen und ihr Leben geben und das ist halt höchst moralisch. Aber, und das ist das Eigentliche, es gab dann die Frage, ob Lehrer und Studenten die Frage des Sterbens für die Nation ebenfalls mal diskutieren sollten. Und darauf sagte er, naja, klar, bis zum gewissen Grad muss man halt drüber nachdenken. Und er warnte gleichzeitig davor, dass es für Japan ein ganz großes Unglück bedeuten würde, wenn es die Menschen als selbstverständlich ansehen würden, dass ihr Land von der USA geschützt wird. Ich meine, im Prinzip stimmt's ja. Man soll sich nicht unbedingt gerade auf Bündnispartner zu 100% verlassen. Aber die Aussage ist trotzdem schon ein bisschen auer.
Ja,
es ist es ist sehr unglücklich gewählt. Also ich glaube, er hatte da keine wirklich schlechten Intentionen, aber... Ups, ouch.
Also ich spüre schon hintendran die Richtung seiner Politik, dass er auf jeden Fall das unterstützt, von der pazifistischen Richtung der japanischen Verfassung wegzugehen. Ne?
Tut er tatsächlich auch.
Ja, ja, okay, also dass er jetzt nicht linksliberal ist, das ist, denke ich, offensichtlich.
Ja, das kann man, glaube ich, sehr stark erkennen.
Aber ja, es ist blöd ausgedrückt und es ist auch vor dem Hintergrund seiner ganzen anderen Äußerungen macht er sich damit nicht beliebter oder schöner mit. Ne?
Ja, na gut, das stimmt natürlich auch, wenn man dafür bekannt ist, dass jedes Fettnäpfchen mitzunehmen, dann ja, da klatscht man hier natürlich auch wenig Applaus.
Also wohlgemerkt, er betonte nach der Pressekonferenz natürlich noch, dass er die Menschen nicht dazu ermutigen wollte, dass sie ihr Leben opfern. Aber es ist halt so, dass nun mal Kriege ausbrechen und ab da sollte man sich das dann mal überlegen.
Naja, ich meine, das ist ja tatsächlich auch so eine Frage, die wurde, glaube ich, zum Beginn des Ukraine-Kriegs auch recht oft in Deutschland gestellt. Ne?
Die wurde gerade erst wieder in Deutschland gestellt.
Ja, ich meine, sei es aus philosophischer oder wirtschaftlicher Sicht, ist das keine verkehrte Frage, aber man sollte halt doch so ein bisschen den Raum lesen, bevor man sowas sagt. Ne?
Ja, besonders weil in Japan halt immer ein Thema ist, die Art und Weise, wie man Gefallene aus dem Zweiten Weltkrieg gedenkt. Ne? Da gibt's dämliche Sprüche von beiden Seiten. Ne? Zum einen mal, dass die japanische Regierung das immer noch vollkommen in Ordnung findet, zum Yasukuni-Schrein zu gehen, wo Leute halt auch geehrt werden, die definitiv Kriegsverbrechen.
Wie übrigens diese Woche wieder passiert.
Ja.
Ja, es mangelt halt Japan einfach massiv an Selbstreflexion. Die Aussagen an sich mögen ja vielleicht nicht so verkehrt sein, aber man muss sie mal reflektiert äußern. Und das tut Japan nicht. Und deswegen kann man mal sagen, nee, bitte nicht.
Aber das ist eigentlich alles nicht notwendig, weil im Großen und Ganzen wird in Japan schon den Opfern des Zweiten Weltkriegs gescheit gedenkt. Ne?
Ja, natürlich.
Genauso wie
natürlich.
In Deutschland. Wir haben auch massenweise Gedenkstätten etc. Auch wenn irgendwelche Spelunker meinen, dass Deutschland ehrt seine ganzen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht. Das ist Blödsinn. Das gibt es an jeder Ecke. In jedem Dorf haben wir irgendeinen Gedenkstein. Ja,
das ja ist also wahr, es ja. ist so man muss auch immer ein bisschen oder zwei Sachen betrachten. Auf der einen Seite gibt es ja einmal die damalige Regierung oder wer auch immer das jetzt war, Despot, Kaiser oder sonst irgendwer, dem man ja wirklich die Verantwortung geben kann für das, was passiert ist. Aber man muss auch ein bisschen runterbrechen. Nicht jeder, der jetzt damals in den Krieg gezogen ist und jetzt sei es jetzt in Deutschland, sei es jetzt in Japan oder sonst irgendwas, ist automatisch fest verwurzelt in dem Gedankengut, was damals geherrscht hat. Also die haben es als ihre Pflicht angesehen und fertig. Und nicht jeder hat Kriegsverbrechen zum Beispiel begangen. Das ist ja, gerade im Yamakusi-Schrein werden ja Kriegsverbrecher geehrt. Das ist ja das, was so aufgeregt wird. Und da muss man sagen, diese Menschen gehören nicht verehrt, weil das waren wirklich Leute, die haben, das war wirklich schlimm. Aber das heißt nicht, dass jeder dahergelaufene Soldat, der damals weggerannt ist, genauso war. Und viele sind halt entweder aus der Intention, ja, wir wollen halt unser Land verteidigen oder eben aus der Intention, das ist halt eben meine Pflicht, das war damals das vorherrschende Denken und so weiter. Und das sind halt auch Menschen, da muss ich sagen, man sollte das vielleicht nicht vergessen, nicht automatisch immer alle verurteilen. Das ist genauso wie hier bei uns. Ja, es gab sehr schlimme Menschen damals und brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es gab darunter halt auch Menschen, die haben einfach keine andere Wahl gehabt, mal ganz doof gesagt. Ja. Und da ist es dann eine Frage, die man sich selber stellen muss, was macht man, wenn man selber keine Wahl hat? Geht man dann als Soldat zum Beispiel mit, weil man eben dazu gezwungen wird, oder ja, was ist die Alternative? Und die Alternative sah damals nicht gerade sehr schön aus.
Deswegen sage ich ja, man muss es reflektiert betrachten. Ja. Man kann nicht sagen, alle sind böse, man kann aber auch nicht alle sagen, alle sind Helden. Und dasselbe gilt halt auch für solche Aussagen. Ja, wenn man im Krieg ist oder zumindest eine Situation sich anbahnt, muss man sich diese Frage stellen, wie weit bin ich bereit, mein Land zu verteidigen? Bin ich überhaupt dafür bereit und unter welchem Hintergrund? Deswegen, das sind alles berechtigte Fragen, aber man darf sie nicht einfach so in den Raum werfen und sie dann auch so stehen lassen, weil man muss halt ein bisschen mehr drüber reden.
Ja, der Kontext ist sehr, sehr stark aufgeladen.
Das ist es, genau.
Ja, und auch wenn das hier jetzt nicht unbedingt das gigantische Fettnäpfchen ist für diesen Politiker im Verhältnis zu den anderen Sachen, die er von sich gegeben hat, ist es trotzdem halt bei dem Kontext nicht unbedingt so, so brauchbar.
Er hätte es anders formulieren sollen. Sagen wir es einfach so, ne?
Richtig. Ja, aber er ist halt, wie gesagt, auch bekannt für seine sehr kontroversen Aussagen. Vorsichtig ausgedrückt.
Ach ja.
So, kommen wir mal, weil wir gerade dabei sind, nämlich die Geschichtsaufarbeitung zu Schulbüchern. Japan ist ja so, was ich mal... versuchen wir es anders zu erklären. In manchen Schulbüchern, die die Regierung so vorgibt, stehen Dinge drin, da wird ein bisschen die Geschichte vergessen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt sind zwei umstrittene Schulbücher zugelassen worden, tatsächlich aber erst, nachdem sie über 100 Korrekturen vorgenommen haben. Und das hat tatsächlich auch für ein bisschen Unmut gesorgt, denn diese Schulbücher sind schon wirklich ganz schön hart an der Grenze. Denn der Autor selber sagt nämlich, dass er die Bücher geschrieben hat, weil er einfach der Meinung ist, dass japanische Kinder die Geschichte der Gründung Japans nicht ausreichend kennen und viele Geschichtsbücher einen viel zu anti-japanischen Ton haben.
Das ist der Moment, wo die rote Flagge hochschnellt.
Ja.
Also als Beispiel. Normalerweise beginnen ja Schulbücher der menschlichen Geschichte oder die von der menschlichen Geschichte handeln immer so ein bisschen mit, so ist die Menschheit entstanden, das war die Jungsteinzeit etc. bla bla. Ja, hier nicht. Hier geht es dann eher um die, um den Mythos, der besagt, dass die Götter das japanische Archipel erschaffen haben. Das ist für ein Schulbuch wirklich wahnsinnig gut geeignet.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es war, aber ich glaube, die Götter, dass die Tränen der Götter sie irgendwie zu Speeren geformt haben und dann ins Wasser geworfen haben. Das sind die.
Ja, irgendwie so in dem Dreh.
Ja, die Inseln entstanden, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Das ist nicht unbedingt unwichtig, aber das gehört nicht in Geschichte unbedingt, das gehört in Literatur eigentlich, ja? Mhm. Ja, nicht in Geschichte.
Übrigens, kleine Korrektur, nicht Jungsteinzeit, sondern Altsteinzeit. Damit geht's los.
Okay.
Es geht auch noch weiter. Eine bearbeitete Version, die aber nochmal geändert wurde, erhielt übrigens auch die Erklärung der kaiserlichen Reskripte über die Erziehung aus der japanischen Vorkriegszeit und bezeichnete die südkoreanische Kritik an Japan in Bezug auf südkoreanische Trostfrauen als Aufguss.
Ja.
Auch nicht unbedingt gerade so gut.
Oh Mann, ich hab in dem Bereich bin ich immer noch so sauer auf Abe, weil der schon zu seiner Zeit, vor schon 10 Jahren, Schulbücher hat sozusagen eingeführt lassen, die ja eine Menge Unsinn dabei drin hatten, ne? Wo halt Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg verdreht wurden oder einfach entfernt wurden raus, ja, die vorher drin waren, ne?
Achso, und dann gibt es noch die Kleinigkeit, dass da auch drin steht, Japan ist die am älteste existierende Nation der Welt.
Ja.
Nein, ist sie nicht, aber Dankeschön fürs Mitspielen. Mhm. Ach, es ist immer so, weißt du, da eigentlich freut man sich denn, wenn sie es gar nicht reinschreiben, dann können sie wenigstens kein Bullshit erzählen.
Ja, also die unkorrigierte Version wird schon eine ziemlich lange Zeit in Japan übrigens so einfach verkauft. Und der Verlag hat sich da noch einen ganz schönen Fauxpas geleistet, denn schon bevor die offiziellen Prüfungsergebnisse bekannt gegeben worden sind, hat der Vorsitzende des Verlags das Ganze auf X-Twitter fröhlich gepostet, yay, wir haben die Prüfung bestanden. Was dazu geführt hat, dass man beim Ministerium, also beim Bildungsministerium, jetzt erstmal nach einem Leck sucht.
Oh Mann.
Also wenn man sich in den Nessel setzen will, dann macht man das mal richtig, nicht? Das hat er eindeutig geschafft.
Nee, also.
Das ist, ja.
Ist es schon bedenklich, dass das mit den Schulbüchern ein anhaltendes Problem in Japan ist? Wobei ich jetzt nicht weiß, ganz. Also, ich habe mir mal sagen lassen, dass es eigentlich recht normal ist, dass Schulbücher ziemlich häufig korrigiert werden müssen. Also, auch in Deutschland ist es wohl üblich, dass die da locker auch 100 Fehler oder so drin sind und die halt massiv korrigiert werden müssen. Aber dass es gerade halt die Geschichtsbücher sind immer, ist in Japan halt sehr schwierig, weil es halt immer dieselben Ecken sind, wo man genau weiß, ach ja, da habt ihr entweder was geändert oder ihr habt es ganz rausgestrichen.
Also, ja, man muss aber auch eins dazu sagen, diese Bücher erschienen in der Ursprungsversion 2017.
Ja.
Also ich bin mir wirklich zu 100% sicher, dass jeder kleine oder große Geschichtsprofessor an irgendeiner japanischen Uni auch nur einen Blick auf so ein Buch wirft und dann sich an den Kopf klatscht, dass es du noch 100 Kilometer weit noch hörst. Ja?
Da kannst du von ausgehen. Ich glaube, das hört man hier noch. Es ist wirklich heftig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, ich meine, ne, das Bildungsministerium ist jetzt einverstanden damit. Ich kenne jetzt die aktuelle Version nicht. Ich werde mir auf jeden Fall so ein Buch mal besorgen und mir das mal durchlesen, weil das wird wahrscheinlich wahnsinnig lustig werden. es ist halt, ouch. So, kommen wir mal zur Politik.
Oh je. Yeah.
Ja, wir haben da ja immer noch so einen kleinen Schmiergeldskandal, ne?
Ja.
Ja, und jetzt kommt's, denn die LDP hat's endlich geschafft, einen Reformplan für Parteispenden vorzulegen, damit eben sowas wie der Spendengeldskandal nicht mehr passiert. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Ja, Moment. Das Problem ist, die ganzen Änderungen sind dermaßen vage, dass sie eigentlich gar keine politischen Reformen sind, worauf ja gerade gehofft wird. Und sie wirken auch tatsächlich eher wie eine Notlösung, um einfach das Vertrauen der Menschen wiederherzustellen. Denn die Partei schlägt vor, dass Politiker bei der Einreichung ihrer Zahlungsberichte Bescheinigungen ausstellen müssen, dass es ja vernünftig kontrolliert wurde. Und wurde es eben nicht, oder stellt sich heraus, es ist nicht der Fall, dann soll es Strafen geben. Da gibt es aber zwei Probleme. Erstens, es ist überhaupt nicht definiert, was eine vernünftige, ausreichende Überprüfung ist. Zweitens, es ist nicht definiert, was eigentlich im Prinzip wirklich falsch dann ist.
Okay, warte mal, auch das ist auch ein Vorschlag, dass man Bescheinigungen ausstellt. Das ist also nicht unbedingt die Pflicht, das ist nicht die Regel. Also es ist nicht fest geregelt, so und so muss das ablaufen, sondern wir schlagen vor, dass ihr das so in eurer Buchhaltung macht. Weil dann könnten wir es einfach nachprüfen, ob es falsch ist oder nicht. Bis wir nachprüfen, weiß natürlich niemand, ob es falsch ist oder nicht.
Richtig.
Ah, also Schrödingers Kontrollen, das ist immer sehr schön. Okay, ja.
Das ist gut. Ja, es gibt noch mehr Kleinigkeiten an diesem Reformvorschlag. Die LDP ist extrem spät dran. Also die Opposition hat zum Beispiel Anfang des Jahres, genauso wie auch die Komeito, also sprich die Koalitionspartner der LDP, haben halt eben Anfang des Jahres was vorgelegt. Die Opposition logischerweise extrem streng, was das Ganze angeht. Die Komeito war ein bisschen zurückhaltend, allerdings auch noch extrem streng, muss man sagen. Ja, bei der LDP ist man halt so der Meinung, ja, das reicht. Da kommt nämlich noch eine andere Sache hinzu und die ist eigentlich tatsächlich, ouch. Denn es ist so, die Transparenz ist nicht gegeben. Zwar wird in dem Reformvorschlag anerkannt, ja, hier gibt es ein gewisses Problem mit der Transparenz, aber dann steht auch gleichzeitig wieder drunter, aber nicht alles muss öffentlich gemacht werden. Es gibt nämlich auch Fälle, da geht das einfach die Bevölkerung nichts an. Wohlgemerkt, nicht O-Ton, wohlgemerkt, ne? Also, das halten wir mal kurz fest. Und wenn man sowas hört, dann denkt man sich so, ja, klasse. Und ab wann geht das jemandem nichts an? Das ist ja gar nicht definiert worden. Also kann man ja eigentlich sagen, naja, egal was, es geht euch ja halt einfach nichts an, basta.
Okay, also hat sich die Einstellung der LDP, also ihre Arroganz gegenüber dem Thema, hat sich nicht wirklich geändert.
Genau.
Diese Reformpläne sind auch nur so, ja, wir machen ein bisschen was, dann ist es wieder in Ordnung.
Richtig. Und dann kommt noch hinzu, dass gefordert wurde von der Opposition, wie auch von der Komeito, Maßnahmen wie ein vollständiges Verbot von Kartenverkauf für eben Spendenpartys zu machen. Also man, die Leute spenden ja halt nicht direkt, sondern sie kaufen Eintrittskarten zu solchen Partys. Und das ist ja auch wirklich das Problem gewesen, weil einfach die Fraktionen innerhalb der LDP bestimmte Quoten ausgegeben haben. Hat ein Politiker mehr verkauft, wurden diese Verkäufe nicht verbucht, sondern die wurden halt einfach beiseite gepackt in Schwarzgeldkassen. Yay. Und die LDP sagt dazu, naja, wir möchten gerne eine aufrichtige Konsultation mit jeder Partei. Aber Verbot und so weiter kommt da gar nicht drin vor.
Ja, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, was ein Verbot bringt, wenn sie dann sich ein anderes kleines Schlupfloch suchen. Na?
Ja, gute Frage.
Ich meine, generell, wenn die Kontrollmechanismen besser sind und sie wirklich alles vorlegen müssen und genau aufschreiben müssen, dann wäre das auf jeden Fall die bessere Lösung, als zu sagen, ja, diese Art und Weise von Spenden einnehmen dürft ihr jetzt nicht mehr tun. Dann suchen sie sich halt eine andere, ne?
Ja, gut, aber wenn sie dann trotz allem immer noch was vorlegen müssten.
Ja, okay, wenn wir beides hätten.
Das ist der Punkt. Wenn, vor allen Dingen, es muss dann einfach auch kontrolliert werden und nicht so, ja, wir gucken dann mal. Irgendwann vielleicht mal. Wenn jemand auffällt, da könnte eine Unregelmäßigkeit sein. Ich meine, das hier geht ja auch schon seit ein paar Jährchen. Das ist ja nicht erst seit gestern, sondern seit 2016. Und wo man sich dann auch so denkt, Leute, ganz ernsthaft, wollt ihr das Problem lösen oder wollt ihr es nicht lösen? Und die LDP will es anscheinend definitiv nicht lösen.
Ja, da scheint es immer noch relativ Wurst zu sein. Oder zumindest sie tun so, als wäre es ihnen egal.
Yep. Na, sie kleben halt ein Pflaster drauf und sagen, so, und jetzt sind wir wieder gesund, ne?
Ja. Ich bin mal gespannt, ob das noch lange gut geht. Ich glaube irgendwie nicht. Also man muss dazu sagen, tatsächlich sind die Umfragewerte für den Premierminister in der letzten Woche wieder ein bisschen nach oben gestiegen. Er hat halt ein sehr gutes Bild in den USA anscheinend gemacht, weil außenpolitisch ist er verdammt stark. Und die Opposition kann immer noch nicht davon profitieren. Aber naja, im Großen und Ganzen, die nächsten Wahlen kommen und die stehen sogar demnächst vor der Tür. Und es könnte tatsächlich passieren, dass bei den jetzt kommenden Nachwahlen für Sitze im Oberhaus die LDP tatsächlich 3 Sitze verliert. Oh. Und das wäre ouch.
Mhm.
Und ich gehe jede Wette drauf ein, dass das, ja gut, die Wahl ist schon vorbei. Ne? Also die ist jetzt am Wochenende von uns aus gesehen. Aber ich gehe jede Wette drauf ein, dass das auch passieren wird.
Ich meine, es wäre mal Zeit, ne? Die LDP braucht Druck. Weil sie ist irgendwie gerade sowas von träge. Sie hat keinen Bock, irgendwas zu tun.
Ja. Ja, das Schlimme daran ist halt vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, was für Druck reicht denn da? Weil die Umfragewerte sind trotz allem, dass sie ein bisschen angestiegen sind, immer noch erstaunlich schlecht, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und selbst das scheint nicht mehr zu interessieren.
Ja. Also das sind definitiv nicht mehr die Druckmittel, die früher irgendwie die Leute bewegt haben, so wie es aussieht. Dann müssen sie tatsächlich Stimmen verlieren, und zwar im großen Stil.
Richtig.
Nee, das Einzige, ja, also das ist eigentlich in der Situation die eigentliche Möglichkeit, es muss den Leuten wehtun.
Ja.
Und erst dann wird sich auch was ändern, weil solange sie praktisch jedes Mal mit einem blauen Auge davor kommen, kann es denen halt egal sein, ne?
Eben. Und das ist eigentlich auch hart, muss ich sagen, weil ich meine, als Politiker ist man ja nicht total blöd. Auch wenn wir immer davon ausgehen, ne, wenn ein Politiker ist automatisch blöd, weil er merkt irgendwie nicht, was Phase ist. Natürlich werden die Politiker in Japan auch mitbekommen haben, dass die politische Stimmung oder dass die Stimmung der Politik gegenüber in der Bevölkerung ziemlich schlecht ist. Das sagen ja schon die Wahlbeteiligung seit Jahren. Man hat, nachdem Abe gegangen ist, hat es ja unglaublich viel Kritik gehagelt. Das ist sehr ungewöhnlich gewesen, weil davor war das tatsächlich ein bisschen anders. Und das wird man mitbekommen haben. Und dass man trotzdem so reagiert in der größten Regierungspartei, das ist absolute Arroganz.
Ja, also hat sich nicht wirklich was geändert. Immer noch.
Mies. Nicht wirklich. So, kommen wir zu unserem letzten Thema, dann kommen wir zur Monatsvorschau. Wir haben ja noch die Sache mit den Lohnerhöhungen. Also in Japan sind ja jetzt die Shunto zu Ende gegangen. Ende März war die letzte Runde, da wurde dann mit kleineren Unternehmen gesprochen, also mit mittleren und kleinen Unternehmen. Und jetzt gab es dann eine Umfrage der Regierung, eben wer möchte denn eigentlich die Löhne erhöhen? Und dabei stellte sich heraus, dass 63,1% der kleinen und mittleren Unternehmen mittlerweile sagen, ja, wir erhöhen die Löhne auch. Das ist immer ein Anstieg von 8,8% im Vergleich zum Vorjahr, aber immer noch zu wenig. Heißt, die Lohnerhöhungen werden sich größtenteils wieder mal bei den großen Unternehmen abspielen und viele Arbeitnehmer haben davon eigentlich schlicht und ergreifend nichts.
Ja, man könnte es jetzt natürlich so ein bisschen irgendwie umrechnen und ausrechnen, aber es werden trotzdem, sagen wir mal wirklich, dass so 2/3 der kleinen und mittleren Unternehmen würden wirklich die Löhne erhöhen, ne? Das, und die kleinen Unternehmen, bei denen die sind etwa 70% der ganzen Arbeitskräfte in Japan, ne? Und ja, die anderen 30 sind bei den größeren Unternehmen. Also 30% von all den Arbeitern in Japan werden wahrscheinlich genug Lohnerhöhungen bekommen, weil sie halt bei den Größen sind, ne?
Mhm.
Und dann noch mal die Hälfte von dem, was übrig bleibt, auch noch. Also so, also die Hälfte bis, ja, so ungefähr die Hälfte von allen japanischen Arbeitskräften werden Lohnerhöhungen haben und die andere Hälfte nicht. Das reicht nicht unbedingt, um die Wirtschaft umzulenken, oder?
Nein, vor allen Dingen, weil gerade mal 24,4% von den kleinen und mittleren Unternehmen, die bereit sind, die Löhne zu erhöhen, die Löhne mal um 5% oder mehr erhöhen wollen. Und alle da, also die anderen halt eben viel, viel weniger.
Ja, okay.
Und
ja,
das ist tatsächlich viel zu wenig. Es ist halt so, viele Unternehmen sagen eben, ja Leute, wir können das nun mal nicht ändern. Wir sind nicht in der Lage, die erhöhten Produktionskosten weiterzugeben, was die meisten auch tatsächlich gar nicht können. Und da helfen dann auch nicht die Steueranreize, die halt eben die Regierung bietet, um eben Lohnerhöhungen zu erreichen. Wird weiterhin dazu führen, dass die meisten Menschen tatsächlich weiter, zu kämpfen haben und keine Entspannung der Situation eigentlich eintritt.
Ja, das ist echt blöd. Selbst wenn wir dann halt so richtig schöne Nachrichten haben, dass es halt über 5% Lohnerhöhung gibt bei den Shunto, dann betrifft das halt erstmal nur ein Drittel von all den Arbeitern in Japan, ne?
Genau. Dann ist es halt eben auch so, ich meine, wir müssen mal ehrlich sein, zumindest haben die Unternehmen es erkannt laut dieser Umfrage, dass Lohnerhöhungen sinnvoll sind, denn die meisten sagen tatsächlich, es geht halt um die Stärkung der Arbeitsmoral, bessere Sozialleistungen, geringere Fluktuationen und so weiter. Das ist ja schon mal wirklich ein guter Schritt, aber das Problem sind halt, die Kosten sind immer noch für die meisten Unternehmen einfach zu hoch.
Und sie sinken halt noch nicht, ne?
Nein, sie steigen.
Ja, also ich habe sogar gelesen, dass im Moment Kaufhäuser in Japan kurzfristig Plus machen. Ne?
Ja, machen sie auch
halt
tatsächlich,
die
aber
Lebensmittelpreise so hoch sind.
Ganz genau, aber auch da wird gewarnt, dass das jetzt halt gerade nur so eine Blase ist, in Anführungsstrichen, weil man halt merkt, dass die Konsumenten immer weniger kaufen, also weniger Produkte kaufen. Und jetzt mögen die Zahlen hoch sein, das wird sich aber ganz schnell wieder ändern.
Ja, klar. Du
meinst, es besteht halt jetzt die Gefahr von falscher Euphorie?
Ja.
Na, mal sehen, was da noch daraus wird. Aus den Lohnerhöhungen.
Ja, Tatsache. So, dann kommen wir jetzt mal zur Monatsvorschau. Noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Folge. Das ist nämlich japanische-lebensart.de. Dort kriegt ihr halt original japanische Lebensmittel, also wirklich aus Japan importiert. Und können wir euch sehr ans Herz legen. Schaut da einfach mal vorbei. Unser Werbepartner wird sich wahnsinnig freuen. Wir uns logischerweise auch. Ich glaube, wir sind nicht gut in Werbung machen, stelle ich gerade fest. So, ich übergebe jetzt und die Monatsvorschau.
Jawohl, ich übernehme und ich muss sagen, diesmal ist die Monatsvorschau sehr, sehr lange. Deswegen verweise ich gleich am Anfang darauf, dass wir in unserem Artikel viele der Details haben. All die notwendigen Webseiten, die notwendig sind, zum Beispiel für die Events. Weil ich werde bei den Events nicht die Eintrittspreise größtenteils vorlesen, weil sie sind noch nicht wirklich sicher bei manchen. Und bei anderen findest du sie eh nur auf der Webseite beim Vorbestellen. Deswegen, ich hau jetzt mal schnell durch. Es fängt an am 6. Mai mit dem Open Monday, der öffentliche Montag, Tag der offenen Tür im Deutsch-Japanischen Zentrum in Berlin. Das ist natürlich kein Eintritt. Am 11. Mai bis 12. Mai haben wir dann die Hanacon in Hannover, wo man auf deren Webseite nachsehen kann wegen den Tickets. Am 12. Mai ist dann das 17. japanische Frühlingsfest in Augsburg im Botanischen Garten. Dort sieht man das auf der Webseite der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Augsburg. Am 18. Mai bis 20. Mai haben wir die MMC Berlin im Fontanehaus Kulturzentrum. Auch die kann man auf der Webseite nachsehen, das ist eine große Messe. Und am 24. Mai bis 31. Juli läuft dann die Ausstellung Japanisches Glück im Japanischen Kulturinstitut in Köln. Da hat man auch keinerlei Eintrittspreis, das ist sehr gut, da kann man jederzeit vorbeikommen. So, jetzt kommen wir zu den richtig großen Veranstaltungen, denn Ende Mai geht's wirklich los. Da haben wir an dem Wochenende vom 25. bis 26. haben wir gleich drei. Da einmal die Nonki-Con in der Stadthalle in Speyer. Da kostet das Tagesticket 20 Euro und das Wochenendticket 30 Euro. Und dann haben wir den Comic Park 2024 in Egerpark in Erfurt. Die Preise kann man auf deren Webseite nachschauen. Und dann haben wir die Hanami in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz. Und der ganz große Brocken zum Ende. Am 28. Mai beginnt das Nippon Connection Teil 24, das japanische Filmfestival. Das geht bis 2. Juni. Gut, dann gehen wir ins Fernsehprogramm über, denn wir haben neue Fernsehsender in Deutschland seit 1. März und die bringen jetzt auch Sendungen über Japan. Das ist einmal der Explore. Der bringt gleich mehrere Sachen am Anfang des Monats. Am 1. Mai, am Mittwoch, läuft da Camper Van in Japan. Tipps und Infos dazu, wie man halt in Japan campen und mit einem großen Van durch die Gegend fahren kann. Das wird den ganzen Monat über wiederholt. Wirklich mindestens ein Dutzend Mal im Mai kann man diese Sendung sehen. Deswegen habe ich jetzt nicht alle aufgeschrieben. Dasselbe gilt für den VIP-Trip Nagasaki mit Oliver Hörner, der auch am 1. Mai in Explore läuft. Und für das Aka Island Japan mal anders, das am 3. Mai auf Explore läuft. Das geht um eine Insel ganz weit im Süden von Japan, das, wo man wirklich die Meinung hat, man wäre in so einem Urlaubsparadies. Ja. Dann am Freitag, den 3. Mai, läuft auch auf Arte Japan, Ende des Pazifismus. Diese Sendung wird am 6. Mai wiederholt und ist online verfügbar bis Dezember. Also da braucht man sich keine Sorgen haben, dass man das irgendwann verpasst. Das kann man jederzeit nachholen, das ganze Jahr über. Dann am Montag, den 13. Mai, läuft auf Dreisat Japan erleben. Eine Sendung, wo wirklich so ziemlich alles in Japan geht. Vom Zugfahren bis zu den Tempeln in Kyoto, bis zum Onsen und alles Mögliche ist dabei. Wird wiederholt am 14. Mai. Am Mittwoch, dem 15. Mai, läuft dann im ZDF-Infokanal Liebe und Sex in Japan, Flucht vor der Einsamkeit, eine, ja, über die Beziehungssituation in Japan, eine Dokumentation. Sie ist zwar schon etwas älter, von 2016, und das hat sich mittlerweile auch schon etwas geändert und verschärft, aber die Grundsachen sind immer noch dieselben. Dann am Freitag, den 24. Mai, läuft auf ZDF-Infokanal Lost Places, Japans Militärdiktator. Das ist wirklich schon über ein Jahr fast her, dass ich das erwähnt habe. Das geht um drei Orte, einmal eine Insel und eine Mine und ein Hotel, die heutzutage nur noch völlig verlassene Ruinen sind. Das wird am 5. Juni noch einmal wiederholt. Und dann als letztes haben wir am 27. Mai, am Montag, auf Arte mit dem Zug entlang der japanischen Westküste. Dazu muss ich erwähnen, untypisch für eine Sendung von Arte, wird die weder wiederholt, noch ist die auf der Mediathek. Das heißt, die eine Ausstrahlung muss man erwischen, weil ich weiß nicht, wann die Sendung das nächste Mal ausgestrahlt wird. Dann schnell zu Netflix. Da ist auch eine ganze Menge, besonders eine ganze Menge Anime. Am 1. Mai fängt es an mit gleich 4 neuen Sachen. Erstmal die 2. Staffel von Black Clover und die 1. Staffel von Dr. Stone. Aber auch Jujutsu Kaisen. Wir kriegen die 1. Staffel der Fernsehserie und den Kinofilm, der eine Vorgeschichte dazu ist. Dann am 2. Juni läuft dann die Neufassung von TP Bon, Time Patrol Bon, was ein Manga von Fujiko F. Fujio ist, der einer der Schöpfer von Doraemon. Aber Vorsicht, nicht von dem Äußeren täuschen lassen. Es sieht zwar aus wie eine Kinderserie, ist aber ganz ernsthafte Themen. Krieg und Drama und sehr eine Menge. Dann ab Mitte des Monats, ab 15. Mai, läuft One Punch Man und die Quintessential Quintuplets. Sowohl Serie als auch Film. Dann am 19. Mai kommt Golden Kamuy, der japanische Realfilm, zu dem Manga- und Anime-Serie auf Netflix. Und am 23.05. kommt eine hauseigene Produktion, die bei Netflix gemacht wird, Garouden wie hungrige Wölfe. Das ist nach einer Romanreihe von Bakuyumi Makura, einer von den Autoren in Japan, die sich wirklich irrsinnig gut verkauft haben. Ich glaube, der hat über 20 Millionen Bücher verkauft im Laufe seines Lebens. Und als letztes haben wir dann am 24.05. My Only Girl, was eine einfache Komödie ist. Puh, dann habe ich noch ein paar Bücher rausgesucht.
Soll ja nicht langweilig werden, ne?
Nee. Einmal kommt dann am 1. Mai von Kazuko Yamakawa N, der Schicksalsfaden. Und das ist eine Autobiografie von einer Japanerin, die in den 70er Jahren in Deutschland eine Firma groß gemacht hat, die Stoffe herstellt. Und die ist dann irgendwann zu der Nummer 1 als Lieferant für so Luxusstoffe nach Japan geworden. Und wie sie halt hier in Deutschland gelebt hat, eingeheiratet hat und etc. Das ist natürlich auch interessant, besonders für eine Frauenkarriere aus den 70ern und 80ern, die recht früh schon damit angefangen hat. Am 15. Mai kommt dann von Michelle McIntosh Tokyo to Go raus. Das ist ein etwas lockereres Buch mit Tipps und Tricks, wie man Japan nach Hause sich holen kann. Und dasselbe Feeling wie in Tokio zum Beispiel dann auch zu Hause zu haben, wenn man das nach dem Urlaub vermisst zum Beispiel. Am 16. Mai erscheint dann von Andreas Marx die japanischen Holzschnitte, was eine Sammlung ist, die so ziemlich all die bekannten großen Motive der japanischen Holzschnittskunst drin hat, plus noch ein paar andere. Am selben Tag erscheint dann auch von Hans-Martin Krämer Geschichte Japans, was sich größtenteils um die neuzeitliche Geschichte kümmert. Weil viele Geschichtsbücher kennt man, wenn man das studiert, die kümmern sich sehr, sehr gut im Detail über alles Alte. Aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg wird es so ein bisschen, simpler und ein bisschen zusammenfassender. Und hört auch in den 90er Jahren auf. Und das will dieses Geschichtsbuch jetzt hier beheben und bis in die so Neuzeit wie möglich alles erklären. Als letztes habe ich dann von Ludgera Leverich am 20. Juni in Japan liegt das Glück auf dem Land noch mit reingebracht. Das ist ein Fachbuch, das bei der Düsseldorf University Press erscheint und kümmert sich darum, wie das vor sich geht mit dem Entvölkern auf dem Land. Wie das Land schwindet und was die Zukunft dafür sein kann. Das ist also eher etwas schwerere und anspruchsvolle Kost. Aber damit bin ich jetzt durch.
Matze, Luft holen. Ja, es ist wirklich viel los. Wir haben dann noch in ein paar Tagen, das kriegen wir so am 1. oder am 2. immer zugesandt, die NHK World oder beziehungsweise das NHK World Programm für den nächsten Monat. Das können wir hier leider nicht erwähnen. Das wurde jetzt letztens nachgefragt, weil das ist einfach zur Podcastaufnahme schlicht und ergreifend leider noch nicht da. Das müsst ihr dann halt bei uns auf der Webseite nachlesen. Allgemein können wir euch sehr empfehlen, immer mal wieder unsere Webseite zu besuchen. Da haben wir viele, viele andere Themen, die wir hier auch nicht ansprechen können. Oder weil es einfach zu viele sind, wir entscheiden, wir sprechen sie mal lieber nicht an. Ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns wahnsinnig über ein Like freuen. Man kann uns ja eigentlich überall liken. Wie gesagt, folgt uns, abonniert uns. Hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Die drei von der Tankstelle sind weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.